Das Jazzgespräch.
Servus, Dieter.
Servus, Stefan. Da sind wir wieder, wir zwei, in den Weiten des virtuellen Raumes. Hallo, ihr Lieben da draußen, die ihr hier gelandet seid. Ihr seid beim Jazzgespräch gelandet. Wir sind heute mitten im zweiten Teil einer Serie, die wahrscheinlich erst im Jahr 2050 enden wird, nämlich Jazz in Deutschland und Österreich. Heute, wie gesagt, der zweite Teil. Ich freue mich insofern schon sehr darauf, als ich persönlich sagen muss, dass alles, was vor 1960 passiert ist, mich auch international nicht so wahnsinnig begeistert. Und jetzt wird es dann langsam spannend.
Ja, ebenfalls von mir ein Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wie der Dieter schon gesagt hat, das ist die Fortsetzung des letzten Jazzgesprächs Nummer 87. Heute haben wir Nummer 88, glaube ich. Es geht heute um die 60er Jahre und du hast recht, das ist die schon spannendere Zeit. Aus zwei Gründen. Zum ersten sind Aufnahmen leichter verfügbar aus den 60er Jahren. Zum zweiten entsprechen die mehr unserem Musikgeschmack. Was ich allerdings wirklich stark hoffe, ist, dass wir nicht bis zum Jahr 2050 brauchen, um die Geschichte des europäischen Jazz, insbesondere des deutschen und des österreichischen, zu erzählen, weil sonst muss ich jetzt kurz einkaufen gehen.
Ich meinte auch nicht, dass wir hier nicht mehr aufstehen vor diesem Jazzgespräch. Das werden unsere lieben Hörerinnen und Hörer nicht besonders estimieren, sondern dass wir uns einfach bei unseren ungefähr monatlichen Treffen, ihr Lieben da draußen, habt ihr es eh schon mitgekriegt, ungefähr monatlich kann man unsere neuen Sendungen abrufen, dass wir uns jetzt bei unseren monatlichen Treffen noch im Jahr 2050 beschäftigen werden. Natürlich ist auch mein Animo nicht riesengroß, das zu tun, aber es ist ein bisschen ein Hinweis darauf, dass sich doch in unseren Landen und wahrscheinlich werden unsere Hörer größtenteils aus Österreich und Deutschland kommen. Hallo, liebe Freunde in der Schweiz, selbstverständlich, ihr seid auch herzlich gegrüßt, aber ich sag mal, wäre übrigens auch eigentlich ist er schauen, möchte ich auch gleich dazu sagen, an unsere allfällig vorhandenen Schweizer Hörer. Schweizer Jazz ist absolut eine wertige Geschichte, der man sich sicher auch einmal nähern sollte.
Gut, aber heute machen wir Deutschland und Österreich. Wir schwimmen schon in diesem Thema. Wie sehr wird man dann im Schweizer Thema schwimmen? Konzentrieren wir uns mal heute auf die beiden Länder. Dieter, du fängst heute an.
Oh Gott, der Junge stellt mir Aufgaben heute. Zuerst hat er gemeint, ich muss einführen, was ich gerne getan habe. Anfangen ist noch schwieriger, weil in Wirklichkeit ist es so, dass die 60er Jahre, ich habe mich am Anfang auch, ihr habt es vielleicht gemerkt, versprochen und habe gleich die 60er bis in die 80er reingezogen, weil Jazz in Österreich zwischen 1960 und 1970 ist eine herausfordernde Geschichte, und zwar aus folgendem Grund. Es hat eigentlich um diese Zeit bereits der große Exodus stattgefunden. Österreich ist noch immer im Ogu des Krieges gestanden. Nachkriegsösterreich ist auch 15 Jahre nach dem Krieg kein Land gewesen, in dem ich gerne jung gewesen wäre. Die Kultur ist auf einem Niveau gewesen, nach dem Motto, lasst uns alles, was irgendwo hintergründig und problematisch sein könnte, verdrängen. Der Krieg ist schlimm genug gewesen, lasst uns fröhlich sein. Und Peter Alexander und Co., Hans Moser, haben fröhliche Urstände gefeiert. Und in der Musik haben Leute, die sich ernsthaft mit Musik auseinandergesetzt haben, großteils, glaube ich, dem Jazz gefrönt und sind in die Oper gegangen oder ins Konzerthaus. Und dementsprechend hat sich eigentlich der Jazz in diesem Jahrzehnt in intellektuellen Zirkeln abgespielt, großteils. Und die dann wirklich die großen österreichischen Talente waren, ohne jetzt denen, die das nicht getan haben, Unrecht tun zu wollen, die sind ins Ausland gegangen. Allen voran der Joe Zawinul. Hier im Lande gab es einen Herrn, der eigentlich der Klassik zuzuordnen ist, nämlich der Friedrich Gulder, ein großartiger Pianist der Klassik, der in den 60er Jahren, eigentlich Mitte der 60er Jahre, begonnen hat, Jazz mit Klassik zu verbinden. War ja ein enger Freund von Joe Zawinul. Und in den in den Zeiten, wo der Zabernull nach Österreich zurückgekommen ist, haben die miteinander gejammt. Das war aber offensichtlich nicht allzu oft. Und das waren so mal die wesentlichsten Dinge, die man, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, die einem ins Auge stechen. Eine Sache möchte ich aber, weil die ist wirklich spannend, jetzt abschließend noch dazu sagen zu dem Jahrzehnt. Mitte des Jahrzehnts, nämlich 1965, kam es zur Gründung der Jazzabteilung der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Und das ist insofern richtungsweisend und wichtig für die Zukunft gewesen, weil die späteren Besucher und Absolventen, ob sie alle absolviert haben, weiß ich gar nicht, Herren waren namens Wolfgang Puschnigg, Harry Peppel und Harry Sokal. Die werden dann in späteren Folgen noch eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt also, aus meiner persönlichen Wahrnehmung und nach meinem Geschmack hat eigentlich das, was dann im Jazz in Österreich wirklich große Bedeutung auch für mich persönlich hatte, weil es meiner Musikrichtung entspricht, hat eigentlich Mitte des Jahrzehnts in Graz begonnen.
Du hast den Friedrich Gulda erwähnt und seine Ausflüge in die Jazzwelt. Im Plattenschrank meiner Eltern ist er nicht angekommen. Das war nur wenn Friedrich Gulda dann die klassische Seite. Gab es denn Alben, auf denen die Musik verewigt wurde von Friedrich Gulda und vielleicht auch von Joe Zawinul im Duo?
Also tatsächlich, es gibt ein paar Alben. Ich glaube allerdings, dass die meisten Einspielungen, die in irgendeiner Form erhalten sind, dann erst in den 70er Jahren oder noch später passiert sind, wo der Gulda sich dem Jazz gewidmet hat oder noch experimentelleren Formen, im weitesten Sinne war es eigentlich fast eher World Music, die er dann gemacht hat. Aus dieser Zeit sind mir keine Aufnahmen bekannt. In der Zeit haben sie auch, glaube ich, wirklich noch klassisch gejammt, wenn sie gejammt haben und eher diesen in der Zeit damals üblichen, ich würde mal am ersten sagen, West Coast-artigen Sound miteinander musiziert.
Mhm. Ja, interessant, dass die Emigration in Österreich so um sich gegriffen hat. Ja, man hätte doch glauben können, dass Wien jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Weltstadt, aber doch eine Großstadt mit damals wahrscheinlich, ich weiß es nicht, 1,5 Millionen Einwohnern an Boden geboten hätte für Jazz und eine Hörerschaft dafür.
Absolut, Stefan, absolut. Und ich glaube, es ist tatsächlich das war, was auch in den Kultursendungen über diese Zeit gesagt wird, nämlich in den österreichischen Kultursendungen. Wir sind ja durchaus groß dabei, uns selbstkritisch zu betrachten, mit allen unseren Fehlern. Manchmal übertreiben wir es da vielleicht ein wenig, aber wie auch immer, wo wirklich gesagt wird, in Wien wurden die Gehsteige aufgerollt um 8 Uhr am Abend und zumindest musikalisch gesehen dürfte da was dran sein.
Mhm. Ja, also Deutschland war da wohl, zumindest was die Großstädte betrifft, etwas internationaler aufgestellt. Ich denke vor allem an Berlin und Hamburg und München. Das sind eigentlich immer so diese musikalischen Zentren gewesen. Frankfurt haben wir in den 50er Jahren schon erwähnt, also in der 50er Jahre Folge erwähnt mit dem Frankfurt Sound. Die Voraussetzungen waren eigentlich in Deutschland für den Jazz auch in Deutschland für den Jazz Anfang der 60er Jahre schlecht. Wir erinnern uns eben an diese Szene in den 50er Jahren. Wir haben das Wirtschaftswunder in Deutschland erlebt. Das hat wohl auch Österreich betroffen. Also die Leute haben begonnen, wieder Geld zu verdienen und sich ihre Existenzen aufzubauen ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Was glaube ich, dem Jazz etwas die Faszination genommen hat, war eben die Musik, die sonst noch aus den USA nach Europa gekommen ist und in Deutschland wahrscheinlich deutlich mehr verbreitet war als in Österreich durch die Radiosender der Besatzungsmächte, allen voran dem EFN, dem American Forces Network. Also Ich sage nur ein Wort, Rock'n'Roll. Ja.
Ja.
Und Rock'n'Roll war einfach für die damalige Jugend, die jetzt aus diesem Kriegs, die Kriegsgeneration, ja, die im Krieg geboren ist und die jetzt dann Anfang der 60er Jahre, weiß nicht, so 15, 20 waren, war sicher die interessantere und spannendere Musik. Und man hat ja den Rock'n'Roll in Deutschland und in Österreich auch gleich vereinnahmt. Es wurde dann alles gleich eingedeutscht. Ja, du kannst dich erinnern an den, wie heißt der, den Kraus, wie hat jetzt, fällt mir der Vorname nicht ein?
Ich möchte ihn mir gar nicht.
Dieser Peter Kraus.
Den Peter Kraus sollte man aber nicht schlecht tun. Der ist,
nein, das tue ich ja nicht.
Würdig gealtert.
Ja, ja, aber er hat halt Rock'n'Roll übernommen und hat das eingedeutscht. Ja. Und wenn wir uns erinnern an die ganze Filmszene, die wir, also ich schaue es heute ja noch gerne, weil das setzt mich in eine Zeit zurück, die so vermeintlich eine heile Welt ist. Peter Alexander, Conny Fröbes und so weiter, es gab ja die Filme, da musste immer gesungen werden. Ne?
Genau.
Ja, und es gibt sogar auch ein bisschen Jazz in den Filmen. Also ich kann mich an einen Peter-Alexander-Film erinnern, da wurde Jazz gespielt. Also natürlich auf einem sehr Mainstream-Niveau. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Aber ansonsten war es halt eher, ist ihm eher die Schlagermusik.
Wobei vielleicht ein Nebensatz dazu. Ich habe es auch im Kopf und sogar im Ohr. Diese Filme, wo sie dann Jazz spielen, in den Peter-Alexander-Filmen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mag die genauso wie du, Stefan, diese Filme. Sie haben einen ganz eigenen nostalgischen Charme. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir damals gedacht habe, also natürlich ist das Mainstream und fast mehr Rock'n'Roll als Jazz. Aber was die da sozusagen dann dargeboten haben zu den natürlich sehr flockigen und extrem oberflächlichen Gesängen von Peter Alexander, den man aber als Star auch nicht unterschätzen sollte und würdigen sollte. Aber es war halt alles wirklich ein flotter Gesang ohne irgendein Hirn. Nur zur Freude sozusagen des Publikums. Aber was die im Hintergrund dann losgelassen haben an Swing-Sound, das war schon erste Sahne, da kann man gar nichts sagen. Man muss den Stil nicht mögen, aber es war gute Musik.
Gut, vielleicht ist nur der letzte Satz zum Peter Alexander. Der hat natürlich die Musik gemacht, die er gemacht hat, weil er damit erfolgreich war. Ja, und das ist ihm ja nicht zu verdenken. Ja, jeder, der in dieser Branche ist, will Erfolg haben. Aber privat hat er am liebsten Jazz gespielt.
Das richtig, und zwar gar nicht mal jetzt, wo du sagst, heute fällt es mir auch wieder in die Erinnerung, angeblich gar nicht mal so schlecht.
Ja. Genau, am Klavier. Ja. Mhm. Ja, also das war so die Situation Anfang der 60er Jahre und trotzdem ist ja in Deutschland schon Musiker mit internationalem Renommee gegeben hat. Ich erinnere an Rolf Kühn oder Albert Mangelsdorf, auf die werde ich dann später ja wieder zu sprechen kommen. Gab es keine Möglichkeit, Platten aufzunehmen, weil die internationalen Plattenfirmen die Finger davon ließen. Und es war unter anderem einem gewissen Horst Lippmann zu verdanken. Du kennst ihn sicher in der Kombination Lippmann und Rau, Konzertveranstalter.
Mhm.
Ja, also die beiden haben eigentlich damals als Konzertveranstalter den europäischen oder den deutschsprachigen europäischen Markt beherrscht. Und ich kann mich erinnern, wenn es irgendwo Rockkonzerte gegeben hat, war das immer eine Lippmann- und Rau-Veranstaltung.
Stefan, Frage, verrate mir und damit natürlich uns, wieso haben die amerikanischen Produzenten die Finger davon lassen wollen, europäische
Musik zu produzieren? Weil sie gemeint haben, dass es sich nicht verkauft. Ja.
Okay.
Und der Horst Lippmann, der nebenbei selbst Jazzmusiker war, hat den Deutschland-Ableger CBS davon überzeugt, Jazzmusiker zu produzieren. Ja, das steht in einem Buch, das heißt Play Yourself Man, die Geschichte des Jazz in Deutschland. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber daraus ist es zitiert, diese Geschichte. Und die haben sich dann überzeugen lassen und es ging dann so ab 62 und 63 dann auch richtig los mit Veröffentlichungen, die wir Gott sei Dank heute noch verfügbar haben, vor allem über die Streamingdienste. Am Markt gibt es ja eher wenig. Und der Stil, den Deutschland oder die deutsche Musik in den 50er Jahren entwickelt haben, der hat sich dann rasch weiterentwickelt in den 60er Jahren. Wir haben einerseits den innovativen Big Band Sound. Das gibt eine Combo, oder es gab eine Combo, die nannten sich die deutschen All-Stars eigentlich. Es ist ein bisschen so eine komische Bezeichnung. Einerseits ist es die Deutschen und dann ist es Englisch, geht es weiter, All-Stars. Man ist dazu immer versucht, All-Stars zu sagen. Ja. Und das, da gibt es ein Album aus dem Jahr 63 und da hat sie tatsächlich die Creme de la Creme des deutschen Jazz eingefunden. Das gibt es, wie gesagt, auch auf Streaming. Und so fängt auch unsere Playlist an in den 60er Jahren. Zu diesen deutschen All-Stars kommen wir dann, glaube ich, später nochmal. Da haben sie aber dann German All-Stars geheißen. Das ist dann, geht dann leichter von der Zunge.
Ja, ich möchte nur so viel dazu sagen.
Dank dir, die du mich darauf hingewiesen hast, dass es diese Einspielung auch gibt.
Ja, und ich möchte nur so viel dazu sagen. Da wird es dann wirklich knackig. Und ich geniere mich fast dafür, dass ich aus dieser Zeit zu wenig von, sag mal, deutschen und österreichischen Jazz gekannt habe. Und ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel gegraben werden. Das ist nämlich ihre Musik teilweise, die
machen. Ja. Ja, und wenn wir beim Big Band Sound sind, erwähnenswert jedenfalls das Orchester Gustav Brohm. Gustav Brohm ist eigentlich aus der JazzSR. Ist, wenn du heute mit Menschen mit unserem Alter sprichst oder ein bisschen jünger, die kennen den Gustav Brohm auch aus dem Fernsehen. Der hat natürlich auch als Tanzorchester eine Rolle gespielt, aber er hat auch Jazz gemacht. Und er hat eine große Popularität erreicht. Das US-amerikanische Jazzmagazin Downbeat hat das Gustav Brohm Orchester seinerzeit zu den 10 größten Big Bands der Welt gezählt.
Schau. Sagt mir gar nichts. Ich hätte nur den Bezug gehabt, Brohm ist nicht gut für Sex. Aber
das mag sein. Ich habe immer schon, ist mir so ein Titel von Gustav Brohm irgendwann untergekommen, den habe ich jetzt auch wieder gefunden und auf die Playlist gesetzt. Der nennt sich Waldmädchen.
Also,
aber es ist wirklich sehr, sehr schöne Musik. Ja, ja, und dann gibt es da noch das Orchester eines Österreichers, nämlich Roland Kovacs, der freilich schon in den 50er Jahren realisierte. Ja, was haben wir noch? Also der Einfluss des Jazz in den USA auf die Musik in Deutschland war natürlich groß. Der modale Jazz wird übernommen und man könnte sagen, dass dem modalen Jazz so ein Schuss deutscher Lyrik oder vielleicht auch Mystik zugesetzt wurde. Das ist gut zu hören auf einem Album von Jocki Freund. Der Jocki Freund, den haben wir auch schon erwähnt, in den 50er Jahren war das so die zentrale Figur aus dem Frankfurt-Sound-Umkreis. Und das Album aus dem Jahr 63 nennt sich Yogi Jazz. Das ist jetzt wieder am Markt verfügbar. Ich habe es die Woche gerade bekommen und habe es mittlerweile 2-3 Mal gehört. Das ist ein wunderbares Album. Es ist eine sehr limited edition, aber wenn ihr das noch irgendwo kriegt, zugreifen.
Also es gibt es noch, es gibt mehr als ein Exemplar. Das zweite habe nämlich ich bereits gekauft.
Okay.
Und freue mich schon drauf. Du hast wirklich recht, es ist wirklich schöne Musik, die großen Spaß macht. Natürlich, entsprechend der Zeit geschuldet. Was interessanterweise unsere Musiker in Deutschland und Österreich in dieser Zeit ausgelassen haben, das ist diese wunderbare, wir nennen es meistens oder oft kammermusikalischen Jazz, also diese Vorversuche, inspiriert vom damals schon aufkommenden Free Jazz, den modalen Jazz bisschen in den freien Bereich hineinzutreiben, wie es ein Jackie McLean beispielsweise gemacht hat in dieser Zeit, oder na, viele andere amerikanische Musiker, die wir so lieben dafür. Und das ist irgendwo, finde ich, in Deutschland und Österreich ausgelassen worden. Da ist entweder durchaus ein schöner, eher Bebop als modal orientierter klassischer Jazz gespielt worden, oder es ist total frei geworden. Ich meine, in Österreich hat der nicht mehr in Österreich lebende und spielende Hans Koller zum Beispiel alles überstrahlt und die Sachen, die er damals gemacht hat, Die sind durchaus sehr bemerkenswert gewesen. Weiß nicht, Stefan, wollen wir das ein oder andere, die ein oder andere Platte jetzt schon nennen? Oder
ja, freilich, du mach das.
Ja. Weg, ja. Nein, dann würde ich vielleicht nur so auf die Schnelle sagen. Es sind nämlich teilweise Sachen, die man jetzt noch oder wieder kriegt. Da gibt es eine Einspielung aus dem Jahr 1958 namens Minor Meetings. Die kriegt man zumindest second hand noch. Dann gibt es aus einer MPS-Sammlung, die auf CD zumindest erhältlich sein könnte, den Hans Koller mit seiner Einspielung Exklusiv aus dem Jahr 1959 und ich glaube, ein bisschen was ist das, aus 63 auch auf der Platte drauf.
Das sind aber Trio-Aufnahmen, oder? Bin ich da falsch?
Das kann ich da jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen.
Unsinn. Das
ja. War ich bei einer anderen Musiker. Die Trio-Aufnahme, es gibt dann auch eine Trio-Aufnahme aus dem Jahr 1965, auch eine MPS-Geschichte von Hans Koller, nämlich Zoller, Koller, Solal. Also Hans Koller mit Attila Zoller und Martial, Solal. Alles durchaus sehr empfehlenswerte Platten. Eine sehr, sehr schöne gibt es jetzt als Vinyl. Habe ich mir bestellt und hoffe auf baldiges Erscheinen. Hans Koller und Friends, Big Sound Koller, eine Live-Einspielung aus Hamburg 1961. 2016 rausgekommen und sollte es jetzt eigentlich noch erwerbbar geben.
Sag vielleicht nur so ein, zwei Worte zum Attila Zoller, den hatten wir bis jetzt ja nicht, ja. Und dem Martial Solal, wenn du was zu sagen hast.
Also Attila Zoller, glaube ich, haben wir nur ganz kurz erwähnt in der letzten Sendung. Der Attila Zoller ist ein Gitarrist gewesen, ungarischer Gitarrist, der eigentlich die erste Schaffensperiode in Österreich hatte und ich glaube, ist dann auch eben nach Deutschland gegangen und ist im weitesten Sinne so diesem klassischen Gypsy-orientierten Jazz eigentlich am ehesten zuzuordnen aus meiner Sicht. Und der Martial Solal, kann ich nur sagen, ein bemerkenswerter Pianist, über den ich viel zu wenig weiß und noch weniger gehört habe, was schade ist, weil der hat durchaus interessante Intonation für den damaligen Jazz gehabt.
Ja, und ist auch natürlich international bekannt gewesen damals schon. War auch beim Newport Jazz Festival eingeladen und hat dort auch Aufnahme gemacht. Gut, diese Kooperation Zoller, Koller, Solal, die gibt es noch oder hat das aber jetzt?
Naja, also alle genannten Platten könnte man allerdings wahrscheinlich, also Zoller, Koller, Solal, genauso wie Exklusiv, sind erschienen auf einer CD-Herausgabe von MPS, CD-Produktion. Waren zumindest vor ein paar Jahren, wie ich sie gekauft habe, noch erhältlich. Also könnte man Chancen haben. Die anderen Sachen, die Minor Meetings, der Big Sound Collar und die Exklusiv, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, die sind, glaube ich, sogar als Vinyl am Markt abgreifbar.
Mhm. Gut. Ja, ich bin stehen geblieben beim Joki Freund aus dem Jahr 63. Aus demselben Jahr gibt es eine auch sehr, sehr gute und herausragende Arbeit, die ich hiermit empfehlen möchte. Du kennst sie natürlich, das Album Now Jazz Ram Wong von Albert Magelsdorf. Magelsdorf gehört zweifellos zu den wirklich bedeutendsten Jazzmusikern Deutschlands, obwohl er nur Posaunist war, unter Anführungszeichen, ist er sicher bekannter und erfolgreicher als sein Bruder Emil, der am Saxophon gespielt hat. Albert Magelsdorf war beschäftigt im Radio-Tanzorchester des Hessischen Rundfunks in den 50er Jahren. Hat dann 1957 die Leitung des Jazz-Ensembles des Hessischen Rundfunks übernommen und ist in dieser Zeit dann auch schon öfter zum Newport Jazz Festival eingeladen gewesen. Und damit hat er natürlich auch international eine Karriere gemacht und ist bekannt geworden. Ich darf von der Homepage von BR Classic kurz zitieren. Die schreiben über ihn: Er machte etwas salonfähig, das im Jazz zunächst exotisch wirkte. Auf dem Blechblasinstrument mehrstimmig zu spielen. Auf diese Weise konnte er auch abendfüllende Solokonzerte geben. Albert Mangelsdorf hat es verstanden, dass sich der europäische Jazz vom amerikanischen Jazz unterscheiden muss, um gehört zu werden. Die andere Aufnahme aus 1963 ist die LP Tension. Und da steht am Cover von Mangelsdorf selbst geschrieben, er sagt da, Jazz erhebt den Anspruch, Kunst zu sein, und jede Kunst ist ein Ausdruck der Zeit, in der sie entsteht. Sie spiegelt die Umwelt, in der wir leben. Deshalb sollte ein europäischer Jazzmusiker nicht von sich erwarten, zu spielen wie ein schwarzer Musiker in New York oder Chicago. Er sollte es nicht versuchen und man sollte das auch nicht von ihm erwarten, denn seine Probleme sind andere und sein Leben ist anderen Bedingungen unterworfen. Und es passt gut zu dem, was du in der letzten Folge gesagt hast, über die Unterschiede des europäischen Jazz und des amerikanischen Jazz und die unterschiedliche Sozialisierung.
Ja, ja. Das ist das, was ich jetzt auch beim tiefer Reinhören bestätigt gefunden habe. Es ist wirklich so, dass wenn man sich den Jazz in den 60er Jahren anhört, ich glaube, das kann man wirklich fast unisono für Deutschland, Österreich und auch die Schweiz sagen, dann erinnert das in sehr starker Weise, also mich zumindest, ein bisschen an die West Coast Tradition, also den Cool Jazz im weitesten Sinne. Es ist ein swingender Cool Jazz, der irgendwie auch sehr geordnet daherkommt. Aber das hat eben sicher sehr stark damit zu tun, dass es einfach in Europa eine extrem starke und wichtige Klassiktradition gab und damit verbunden auch ein ganz eigenes Idiom, Musik zu machen, nämlich im Sinne von: Wer sich mit Musik ernsthaft beschäftigt, und Jazz ist auch damals schon durchaus zur ernsten Musik zu zählen gewesen, der macht das meistens mit einem soliden Background, vielleicht sogar einer Musikausbildung. Das heißt, das waren alles wirklich auch ausgebildete Musiker. Und natürlich hat man in unseren Kreisen, von denen wir heute sprechen, also dem deutschsprachigen Raum Europas, eine klassische Ausbildung gehabt als Musiker, die sich mit der europäischen Klassik, die in sehr starker Weise in Deutschland und Österreich abgespielt hat, also Mozart, Beethoven, Schubert, Haydn, Bach noch früher, zu tun gehabt. Und das hat die Leute mit Sicherheit geprägt, bei ihrer Art Musik zu machen. Also es ist im Grunde genommen alles, es wirkt in einem durchaus gut gemeinten Sinne komponierter. Was jetzt nicht bedeutet, dass es nicht kreativ war. Das gilt, glaube ich, für die Deutschen genauso wie für die Österreicher. Und ich sage jetzt immer gedanklich bitte auch gleich die Schweizer dazu, wo sicher Ähnliches gilt. Es hat sich da eine sehr aufgeräumte Art, Musik zu machen, gemischt mit dem jeweiligen Idiom des Landes. Und im Fall von Österreich war das dann halt schon auch neben dem Klassischen dieses Alpenländische. Bei uns hat Volksmusik eine große Tradition und gibt in jedem Dorf eine Blasmusikkapelle. Das ist aber, glaube ich, in der Schweiz und Deutschland auch nicht anders. Und auch das ist reingekommen. Und die Lebendigkeit des Spiels, die dort gepflegt wird, und dieses tänzerische Element, das ja eigentlich auch die Idee der Blasmusik ist, das wird auf Festen gespielt, wo tanzt wird, das findet sich dann auch, finde ich, in der Art, wie Jazz gespielt wurde in dieser Zeit wieder. Nämlich, es ist wirklich im besten Sinne eine tanzbare Musik, die fröhlich und originell ist, und gerade die Phrasierungen und die Soli, wenn man sich mit der Musik intensiv auseinandersetzt, die da dargeboten werden, die haben schon was sehr Eigenständiges und sind, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, sind mitunter weniger klischeehaft als vieles, was unsere verehrten US-amerikanischen Musiker in der gleichen Zeit gemacht haben, zumindest dann, wenn sie den damals üblichen traditionellen Hardbop gespielt haben.
Ja, ich glaube, Deutschland hatte einen großen Vorteil gegenüber Österreich gehabt. Erstens war es groß und damit war der Markt groß. Und zum Zweiten gab es ja irgendwann ab Mitte der 60er Jahre, glaube ich, oder so in etwa, ein eigenes Plattenlabel, das den deutschen Jazz schon sehr geprägt hat. Ja. nämlich das Label MPS. Du hast das jetzt schon öfter erwähnt gehabt. Vielleicht gehen wir auf das kurz ein. MPS, die Abkürzung für Musikproduktion Schwarzwald, hat eigentlich einen eigenen Sound erschaffen, muss man sagen. Und viele der hier vorgestellten Schallplatten aus dieser Zeit sind am MPS-Label erschienen. MPS ist übrigens hervorgegangen, ich lese gerade, es ist erst 1968, ist es entstanden, aber es hat ihm vorher gewissermaßen einen Vorgänger gegeben und der war Saba. Weißt du, was Saba bedeutet?
Saba muss irgendeine Göttin sein, wahrscheinlich eine indische, hätte ich behauptet.
Ja, aber in dem Fall ist Saba die Abkürzung für Schwarzwälder Apparatebauanstalt.
Auch daneben gegriffen, na bitte.
Es ist ein absolut sperrig Begriff, merkt man das auch nie, muss immer wieder nachschauen, weil man den Schwarzwälder Apparatebauanstalt, das merke man einfach nicht. Aber das war eigentlich der Vorgänger von MPS und durch diesen Vorteil im eigenen Land ein eigenes Label zu haben, das genau diese Musik aufgreift, das merkt man heute noch.
Ja.
Gut, ich hätte noch ein paar Musiker auf meiner Liste, wenn du gestattest.
Bitte unbedingt, und wenn du deine genannt hast, werde ich noch ein bisschen was sagen über die kleinen Zirkel in Österreich, die es in den 60er Jahren gegeben hat.
Okay. Also als Weiteren würde ich gerne erwähnen den Michael Naurer. Den Michael Naurer, den habe ich schon seit Jahren oder vor Jahren einmal kennengelernt als Journalist. Damals hat er für ein bestimmtes Weinmagazin, das es heute nicht mehr gibt, so eine Rubrik geschrieben, wo er zum jeweiligen Wein die passende Jazzmusik empfohlen hat. Das war meines Erachtens relativ überflüssig, zumal die empfohlene Musik eher altbacken war. Aber dass er auch Musiker war und darüber hinaus ein hervorragender Pianist, das habe ich erst jetzt im Zuge der Vorbereitung für diese Jazzgespräche erfahren. Der hat tatsächlich von 1953 bis 1964 eine der damals erfolgreichsten Jazzbands geleitet, das Michael Naurer Quintett. Und musste dann allerdings krankheitsbedingt sich weitgehend aus dem Musikerleben zurückziehen. Er wurde dann Jazzautor und Journalist für den öffentlichen Rundfunk, hat aber die eine oder andere Einspielung in den 70er und 80er Jahren auch noch gemacht. Neben den Brüdern Mangelsdorf waren natürlich Rolf und Joachim Kühn ein weiteres prominentes Brüderpaar in Deutschland. Rolf der Ältere war Klarinettist und Joachim war der Pianist. Rolf Kühn wurde 1929 geboren, er ist sagenhafte 93 Jahre alt geworden, ist also erst vor kürzerer Zeit verstorben. Und der NDR hat einmal über den jüngeren Bruder Joachim gesagt, er hätte wie kein Zweiter die deutsche Jazzwelt geprägt. Also ich weiß es nicht, ob ich dem zustimmen kann. Also wenn das auf den Joachim zutrifft, dann trifft es noch mehr auf seinen Bruder Rolf zu. Die beiden sind in Leipzig jedenfalls aufgewachsen. Die Kindheit war geprägt durch die Tatsache, dass die Mutter Jüdin war. Also sie hatten es in der Nazizeit gar nicht einfach. Und Rolf wurde eigentlich zum Jazz gebracht von der Jutta Hipp, die wir in der Folge der 50er Jahre schon erwähnt hatten. Er übersiedelte 1956 nach New York, also es gibt auch in dem deutschen Jazz eine gewisse Emigration. Er spielte mit Katharina Valente, er spielte bei Benny Goodman, Tommy Dorsey, aber er kehrte nach Deutschland zurück 1962. Und hat dann eben gemeinsam auch mit Albert Mangelsdorf in dieser Band Deutsche All-Stars gespielt. Sein Bruder, der jüngere Joachim, konnte 1966 aus der DDR in den Westen übersiedeln. Also wir erinnern uns, 1961 ist die Mauer gebaut worden. Ab dem Zeitpunkt war es schwierig, in den Westen zu übersiedeln. Aber der Rolf hat es geschafft, weil er ihn nach Wien eingeladen hat zum Konzert. Und er konnte ihn dann dadurch frei bekommen. Und seither haben die Brüder immer wieder gemeinsame Sache gemacht, sind gemeinsam aufgetreten, haben gemeinsame Aufnahmen gemacht. 1965 bereits ist ein wunderbares Album entstanden, Modaler Jazz Reunion in Berlin heißt es. Und insgesamt kann man sagen, dass sich diese Entwicklung des deutschen Jazz in diesen Jahren an Rolf Kühn sehr gut ablesen lässt. Ja? Also zuerst hat er eigentlich Big Band Sound gemacht, vom Swing beeinflusst in den 50er Jahren. Dann war der Hardbop in der ersten Hälfte der 60er Jahre über den modalen Jazz und letztlich ist es gemündet in den Free Jazz und dafür ist belegt das Album Impressions of New York. Das ist 1968 auf Impulse Records erschienen.
Sind das Dinge, die man heute noch irgendwo kriegen kann?
Es gibt es nicht als Reissue am Markt. Ich habe es zu Hause, ich habe es irgendwann mal auf einer Plattenbörse gekauft.
Mhm. Das ist übrigens gleich eine Kritik eingeschoben. Da sind so viele tolle Sachen, die damals gemacht wurden, sind eh von der Stückzahl sicher überschaubar. Da sollte sich wirklich in Deutschland eine Produktionsfirma finden, diese Sachen wieder aufzulegen.
Vielleicht nur das letzte Wort zu den Kühn-Brüdern. Die wurden für diese Veröffentlichung auf Impulse, wurden sie kurzerhand umbenannt in Kühn. Weil mit dem Ü hat damals noch niemand was anfangen können in Amerika.
Ja, so ist es mit unseren lieben Freunden in Amerika. Naja, lass mich den Faden für Österreich vielleicht weiterspinnen. Während sich in Wien größtenteils eigentlich bereits 1960 mit der Gründung von Fetty Saloon der Fetty George auf der Szene breit macht und eigentlich sehr, sehr dankenswert dafür sorgt, dass das Licht eben des Jazz nicht ganz ausgeht in Österreich. Es ist zwar nicht wirklich unsere Musik, sage ich einmal unisono, die von Stefan und mir, weil irgendwo sehr Dixieland-haftig, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass der Jazz in der Bundeshauptstadt Österreichs weiter existiert hat. In kleineren Zirkeln, beispielsweise im weiter westlich liegenden Teil Österreichs, da waren dann, ich habe es eh schon teilweise erwähnt, mit Graz, aber eben auch in Tirol. Die Gründung der Eremitage in Schwaz in Tirol ist so ein Lichtblick. Also es haben sich in den Bundesländern sehr wohl dann kleinere intellektuelle Zirkel gefunden, die versucht haben, auch wirklich sehr anspruchsvollen Jazz zu machen teilweise. Bereits mit Mitte der 60er Jahre fängt was ganz, ganz Spannendes an. Es gab in Österreich damals ja eine bemerkenswerte Kunstszene, sehr stark genährt von Literaten, aber auch von bildenden Künstlern. Einer der bekanntesten aus dieser Zeit ist sicher der Friedensreich Hundertwasser. Und in der Literatenszene waren das Leute um den Helmut Qualtinger beispielsweise herum und viele andere. Diese Kunstszene hat sozusagen auch einen musikalischen Ableger gehabt, der sich in den gleichen Lokalen getroffen hat und sehr, sehr rasch und sehr konsequent eigentlich in den Free Jazz gegangen ist. Zu einer Zeit, wo der Free Jazz auch in Amerika eher noch ein orchideenhaftes Dasein gefristet hat. Und da sind sehr, sehr spannende Sachen damals gemacht worden, die leider Gottes in viel zu kleinen Zirkeln nur wahrgenommen wurden, wirklich bei Konzerten, wo man die Zuhörerinnen und Zuhörer in sehr überschaubaren Maße hat zählen können. Aber Gott sei Dank sind auch aus der Zeit Sachen erhalten geblieben oder wieder aufgelegt worden. Namentlich geht es da um den Fritz Nowotny, den Gründer der Reform Art Unit, der dann 1970 eigentlich einen Meilenstein des Free Jazz gesetzt hat mit seiner Platte Darjeeling, die sich auch musikalisch abhebt von dem, was in Amerika um diese Zeit an Free Jazz geboten wurde, weil erstens bereits mit elektronischen Instrumenten ein bisschen oder überhaupt mit Electronic Music flirtend und dann auch ein bisschen so das World Music Element reinbringend und Eine besonders spannende Geschichte habe ich, glaube ich, bereits bei einem Jazzgespräch in anderen Zusammenhängen erwähnt, nämlich den Herrn Harungulam Barabas. Besser bekannt ist falsch, weil er ist auch unter seinem eigentlichen Namen nicht wirklich bekannt, nicht einmal unter Jazzern. Der Klaus Meyerhofer kommt auch aus der Mahlszene, war in Niederösterreich in Reichenau in den beheimatet eigentlich, hat dort ein Kunstatelier betrieben oder bewohnt, war da, glaube ich, eng verbandelt mit dem Ernst Fuchs, einem wichtigen österreichischen Maler.
Damals wichtigen österreichischen Maler, richtig, genau.
Im weitesten Sinne zum fantastischen Realismus zählend. Und diese Szene um den Harungulam Barabas hat sich auch sehr verdient gemacht um den Free Jazz. Und da gibt es ein Werk, das man jetzt sogar noch oder wieder kriegt, zumindest secondhand-technisch, aus dem Jahr 1969, Overground. Und der Mastermind dahinter ist eben der Klaus Meyerhofer Harungulam Barabas.
Jetzt reicht's aber, Dieter.
Er hat es unter seinem damaligen Bandnamen Masters of Unorthodox Jazz herausgebracht.
Mir reißt es immer, wenn ich diesen Namen höre, weil es erinnert mich immer an diesen Bibelfilm, wo der Sklave da, der das Gewand Christi, glaube ich, hat der geheißen, der hat auch Barabbas geheißen.
Ja, stimmt.
Monumentalschinken, ja. Diese Platte Darjeeling gibt es auch in jedem Plattengeschäft in Wien, gell?
Wirklich, die kriegt man?
Nein, natürlich nicht. Das war ein Scherz.
Ja, das wäre schön, wenn man die kriegen würde. Ja. Vielleicht noch, und eine Erwähnung sei mir gestattet, zu einem Jazz-Original. Ich habe den Namen letztes Mal schon gesagt, der Uzi Förster kommt auch aus der Dadaisten-Kunstszene in Wien, seines Zeichens Adeliger, der, also glaube ich, nicht so sehr, der hat ja auch dafür deswegen Zeit für Jazz, weil er sich seinen Unterhalt nicht ernst verdienen musste. Und er hat 1969 bereits rausgebracht eine nicht uninteressante Platte, die ein bisschen so eher dem Swing-Jazz zuzuordnen ist, aber damals gab es ja auch nicht wirklich viel. Infant Sound, die gibt es übrigens, glaube ich, noch gemeinsam mit dem späteren und noch viel spannenderen Werk Utrilliten in einer gemeinsamen Ausgabe als CD möglicherweise noch zu erwerben.
Ja, also obwohl ich auch Österreicher bin, muss ich sagen, das ist alles komplett neu für mich, was du mir erzählst. Ich habe von denen noch nie was gehört. Insbesondere die Eremitage, die du da erwähnt hast, interessiert mich. War das ein Jazzclub oder ein Musikerzirkel?
Das muss ein Jazzclub gewesen sein. Oder sagen wir so, das war ein Club, in dem man sich der anspruchsvolleren Kunst gewidmet hat. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das sind alles Dinge, wo wir uns, glaube ich, noch hineinknien müssen. Ich bin auf diese Sachen auch gutteils erst jetzt bei der Recherche für unsere Sendung gestoßen. Mhm.
Und es gibt so wenig Zeitdokumente aus der Zeit. Ne?
Das ist ja, schrecklich, ja. Schrecklich, ja. Da gibt es einen wunderbaren Zeitzeugen, der leider Gottes vor kurzem verstorben ist. Ich glaube, wir haben ihn letztes Mal eh erwähnt. Der Klaus Schulz, ich glaube sogar Wiener, seines Zeichens, ja, wir haben ihn erwähnt, genau, Musikproduzent und Journalist und Literat, der sich da sehr verdient gemacht hat, der da auch wirklich jede Menge von Büchern rausgebracht hat, deren spätere Pressungen durchaus noch in den 2000er Jahren gewesen sind, aber offensichtlich in so kleinen Stückzahlen, dass das Zeugs alles auch schon vergriffen ist und nicht einmal mehr antiquarisch erwerbbar ist. Es ist wirklich ein Schand.
Ja, ich habe mit den Kühnbrüdern geendet. Möchte fortsetzen mit einem gewissen Gunter Hampel, der hat eigentlich eine ähnliche musikalische Entwicklung hinter sich wie Rolf und Joachim Kühn. Ist Vibraphonist und war auch am Saxophon tätig, hat 1964 ein Album rausgebracht, dem ich schon lange nachlaufe, gibt es ab und zu auf Plattenbörsen, aber zu Preisen, bei denen ich nicht bereit bin zu kaufen. Das Album heißt Heartplants. Und es war absolut eigenständiger, progressiver europäischer Jazz. Darauf vertreten auch ein gewisser Manfred Schof, zu dem komme ich gleich noch, und ein gewisser Alexander von Schlippenbach, zu dem komme ich auch noch. Das Album The 8th of July aus dem Jahr 69 war dann absolut Free Jazz und ist ein Album, das auch Aufnahme fand in diese 1001 relevanten Jazz-Alben des Penguin Guide. Auf der Playlist habe ich auch was Interessantes noch, nämlich eine Aufnahme live in München 1968 gemeinsam mit Marion Brown. Ja, also insgesamt muss man sagen, dass eigentlich ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre der relevante deutsche Jazz war vor allem Free Jazz. Ja, progressiver Jazz und Free Jazz. Wolfgang Dauner, ich glaube, den werden wir in den 70er Jahren noch häufiger antreffen, aber ich fange einmal hier mit Wolfgang Dauner an. Wolfgang Dauner war Pianist, war Keyboarder. Er spielte Anfang der 60er Jahre zunächst mit dem bereits genannten Joki Freund, gründete anschließend das sehr erfolgreiche Wolfgang Dauner Trio, am Bass Eberhard Weber, auch zu dem werden wir noch kommen. Die Auftritte, so kann man nachlesen, waren manchmal etwas schräg, vom angezündeten Klavier bis zum nackten Schlagzeuger. 1967 veröffentlichte dann das Label MPS, das Free Jazz Album Free Action, war übrigens vom Joachim Behrendt produziert. Und mit von der Partie waren damals unter anderem Jean-Luc Ponty, den wir später aus den Zappa-Bands kennen, und der Manni Neumeier, ich glaube, der sagt auch was, der war später bei Guru Guru.
Guru Guru sagt man was, aber der Manni Neumeier war mir nicht
ja, wirklich. Ja, Manni Neumeier ist eben so mehr oder weniger der Chef von Guru Guru gewesen. Ja, zwei Jahre später dann, also 69, gab es ein weiteres Album, das heißt The OMLs. Das war eher so eine Mischung aus Soul Jazz und Easy Listening, bevor Dauner Anfang der 70er Jahre dann wieder mit den Alben Output und etc. zum Free Jazz zurückkehrte und gleichzeitig auch in den Weg in die Fusion wies. Wir werden dann in den 70er Jahren, möchte dann über Herrn Dauner noch ein bisschen mehr erzählen. Manfred Schof, habe ich gerade genannt, Trompeter, schickt 1969 die European Echoes in die Welt. Das ist ein sehr empfehlenswertes Album. Es ist leider kaum zu kriegen und es ist auch nicht auf unserer Playlist, weil es am Stream auch nicht verfügbar ist. Sehr schade. Schof kann sicher als einer der Pioniere des deutschen Free Jazz bezeichnet werden. Er hat letztlich aber auch Chor- und Orchesterwerke komponiert. Und interessant ist ja bei diesem European Echoes nicht nur die Musik an sich, sondern auch die beteiligten Musiker, weil da tun sich zahlreiche Querverbindungen auf. Wir haben da zum Beispiel den Peter Brötzmann, auf den will ich heute gar nicht näher eingehen, weil da haben wir eine eigene Folge des Jazzgesprächs ihm gewidmet, ihm unter anderem gewidmet, die Folge 5 ist noch nachzuhören. Dann die Irene Schweizer, die tatsächlich Schweizerin ist. Und Alexander von Schlippenbach, der hat zunächst beim Gunter Hampel gespielt, das habe ich gerade eben erwähnt, dann mit Schof selbst und hat dann 1966 das Globe Unity Orchester gegründet. Und der hat 1967 das wohl radikalste, also aus meiner Sicht radikalste Free Jazz Album vorgelegt, nämlich Globe Unity. Und ich habe es mal angehört, ich bin viel gewöhnt, aber das übersteigt sogar meinen Horizont. Ja, und wenn ich abschließen darf mit dem letzten Musiker hier auf meiner Liste, der keinen Free Jazz gespielt hat, war aber als Mitglied des Dave Pike Set schon einmal Gast bei uns im Jazzgespräch und es geht um den Gitarristen Volker Kriegel. Kriegel hat Einflüsse aus dem Orient, aus Indien in die Musik aufgenommen. Er hat Gitarre eben gespielt, aber auch Sitar. Und er hat vor allem Jazzrock gemacht, aber über den Volker Kriegel werden wir in den 70er Jahren dann auch noch mehr hören. Ja, damit wäre ich mal mit den 60er Jahren in Deutschland am Ende. Mir ist bewusst, dass wir da sicher einiges vergessen haben oder ich vergessen habe. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich auch kein Experte des deutschen Jazz bin.
Naja, im Übrigen weist uns meine liebe Uhr eh darauf hin, dass wir schon wieder ein gutes Dreiviertelstündchen unsere lieben Hörerinnen und Hörer sigiert oder auch unterhalten haben, je nachdem. Ich würde sagen, machen wir eine Zäsur und schreiten wir nächstens zu den 70er Jahren, wo sich dann auch in Österreich durchaus viel Spannendes getan hat.
Na wunderbar, dann beenden wir das für heute, sagen Dankeschön fürs Zuhören, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer Dieter und
Stefan.
Tschüss.
Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.